Ja, dann wollen wir als erstes mal ein kleines Video sehen. Dann seht ihr auch, worum es heute geht. Was ja sehr schwer ist, denke ich mir immer.
Wenn du je den Begriff der Heilige Geist gehört hast und wissen willst, was das bedeutet, wo fängt man da an?
Nun, da fängt man am besten auf der ersten Seite der Bibel an. Dort wird die unfertige Welt als ein chaotischer Ort beschrieben. Aber über all dem Chaos schwebt Gottes Geist und er ist bereit, Leben, Ordnung und Schönheit zu schaffen.
Okay, aber was ist der Geist Gottes?
Wenn die biblischen Autoren vom Geist Gottes reden, meinen sie Gottes persönliche Gegenwart. Das hebräische Wort ist Ruach.
Ruach?
Ja, mit einem schönen Ch am Ende.
Und was ist das jetzt?
Ruach kann sich auf verschiedene Dinge beziehen, aber es hat immer etwas mit Energie zu tun.
Energie? In welchem Sinne?
Naja, es gibt eine unsichtbare Energie, die die Wolken vorwärts treibt oder Äste schwanken lässt.
Richtig, der Wind.
Und im Hebräischen ist das Ruach.
Ah, okay.
Jetzt hol mal tief Luft. Fühlst du das in dir drin?
Ja, die Luft.
Ja, schon. Aber besonders die Energie, die in deinen Körper kommt, wenn du tief einatmest. Auch das ist Ruach. Und genau das Wort gebraucht die Bibel, um Gottes persönliche Gegenwart zu beschreiben. So wie Wind und Atemluft unsichtbar sind, ist auch Gottes Geist unsichtbar. Wind ist mächtig, Gottes Geist auch. Und so wie Atemluft uns am Leben hält, erhält Gottes Geist alles am Leben.
Ja, Ruach.
Wenn wir jetzt die biblische Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Menschen von Gottes Ruach besondere Fähigkeiten oder eine besondere Bevollmächtigung für bestimmte Aufgaben bekommen. Die erste Person in der Bibel, die das erlebt, ist Josef.
Gottes Geist befähigt ihn, Träume zu verstehen und zu deuten.
Und dann erlebt es auch ein Künstler. Sein Name ist Bezalel.
Gottes Geist stattet ihn mit Weisheit und Fähigkeiten aus. Er wird zu einem Meister, der all die schönen Gegenstände in der Stiftshütte designt.
Dann sehen wir, wie Gottes Geist eine ganze Gruppe von Menschen befähigt, die Propheten.
Sie haben die Fähigkeit, die Ereignisse der Geschichte aus Gottes Perspektive zu sehen.
Ganz genau. Dadurch erkennen die Propheten jetzt das Problem. Gottes Ruach hat zwar eine echt gute Welt erschaffen, aber die Menschen haben das Böse und das Chaos hineingebracht. Alles durch ihre Ungerechtigkeit.
Eine neue Art von Durcheinander.
Ja, und die Propheten sagen, dass der Geist Gottes wie schon in Genesis 1 kommen wird. Aber diesmal wird er das Herz der Menschen verändern und sie befähigen, Gott und andere wirklich zu lieben.
Und wie genau wird Gottes Geist das tun?
Naja, Jahrhunderte verstreichen und dann wird uns Jesus vorgestellt. Am Anfang seiner Mission gibt es diese faszinierende Szene, in der Jesus im Wasser des Jordan getauft wird.
Ja, der Himmel öffnet sich und Gottes Geist kommt wie eine Taube herunter und bleibt dann auf Jesus.
Die Geschichte macht deutlich, Gottes Geist befähigt Jesus, die neue Schöpfung zu beginnen. Und das passiert wirklich, wenn Jesus Menschen heilt oder ihre Sünden vergibt. Er schafft Leben, wo es vorher nur Tod gab.
Allerdings stellen sich die religiösen Leiter Israels gegen Jesus und lassen ihn am Ende sogar töten.
Aber selbst da wirkt Gottes Geist weiter. Die ersten Nachfolger von Jesus, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben, sagten, es war Gottes mächtiger Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat.
Das ist der Anfang der neuen Schöpfung.
Ja, und sie geht noch immer weiter. Als Jesus sich seinen engsten Nachfolgern gezeigt hat, hat er sie angehaucht und gesagt, empfangt den Heiligen Geist.
Und kurz danach kam Gottes Geist mit außergewöhnlicher Macht auf alle seine Jünger.
Dadurch können sie Teil der neuen Schöpfung werden, die gute Nachricht mit anderen teilen und lernen, durch die Kraft und den Einfluss von Gottes Geist zu leben.
Und auch heute ist der Geist Gottes selbst an dunklen Orten gegenwärtig.
Ja, er macht Menschen auf Jesus aufmerksam, verändert und befähigt sie, damit sie Gott und andere lieben können. Und die christliche Hoffnung ist, dass der Geist Gottes seinen Auftrag zu Ende bringen wird. Die Geschichte der Bibel endet mit der Vision einer neuen Menschheit, in einer neuen Welt, die völlig von Gottes Liebe und seinem lebensspendenden Geist erfüllt ist.
Ja, das ist das, worum es heute geht, der Heilige Geist. Ich würde gerne ein Experiment mit euch machen. Wenn ihr das richtig machen wollt, sozusagen, oder ja, voll genießen wollt, dann würde ich euch bitten, aufzustehen. Ansonsten kann man das auch im Sitzen machen, und zwar das, was wir gerade gehört haben, Ruach. Das heißt ja Geist. Wenn ihr steht, könnt ihr nämlich mehr einatmen. Das ist der Hintergrund, warum ich euch aufbitte, euch aufzustehen. So, und dann macht das einfach mal. Atmet mal richtig tief ein. Und, ja, bittet Gott in diesem Augenblick, euch so zu erfüllen, wie diese Luft eure Lungen füllt. Ist schon ein komisches Gefühl, ne? Ihr dürft euch auch wieder setzen, wenn ihr möchtet. Das ist das, was ich mir für mich, ich glaube, was sich auch vielleicht etliche von euch wünschen, ist, dass Gott uns so erfüllt. Dass wir wirklich voll und ganz durchdrungen werden. Und dieser Heilige Geist, ja, der eben im Hebräischen auch gleichzeitig Wind bedeutet, oder ja, die Atemluft so, der ist derjenige, der das bewirkt. Grundsätzlich habe ich mich immer gefragt gehabt, wenn ich an Heiliger Geist denke, dann kommen mir so ganz komische Gedanken. Und zwar ein Gedanke, dem wahrscheinlich gar nicht so schnell man nachvollziehen kann. Man muss dieses Kinderhörspiel, was sich mir dann immer einfällt, daran denken, da geht es sich auch um den Heiligen Geist. Und da geht es sich um ein muslimisches Mädchen, das eine deutsche Freundin hat. Und die dann, das ist bei Muslimen ja, und ich denke mir, das ist letztendlich bei allen Menschen so, wir können es nicht begreifen, was das bedeutet. Da heißt es 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Wenn wir das rein mathematisch mal sehen, was wir da gerade machen oder was die Christen schon seit Urzeiten sozusagen auch gemacht haben, dann ist das nicht zu verstehen. Von daher muss man immer sagen, ja, wer ist der Heilige Geist? Das ist vielleicht auch das Schwierigste. Gott Vater können wir so einigermaßen gut verstehen. Da haben wir einen Bezug zu. Zu dem Vater hat jeder irgendwie eine Beziehung und hoffentlich auch eine gute Beziehung. Jesus als der Sohn Gottes, aber der Heilige Geist ist immer noch so ein bisschen, so wie dieses Ruach eben. Er ist zwar Wind, nicht sichtbar, man kann eigentlich nur die Ergebnisse sehen sozusagen. Deshalb hatte ich mal als erste Frage gestellt, wer ist der Heilige Geist? Und da, ich glaube, als erste Antwort darauf ist erstmal, der Heilige Geist ist Gott. Ist ein Teil Gottes oder ist eine der Personen Gottes. Das kommt in Matthäus 28, Vers 19 zum Ausdruck. Unter anderem, ich denke, da gibt es schon noch mehrere Bibelverse. Ich lese den einfach mal. Darum, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da werden alle drei genannt. Das ist das, worauf wir unser Verständnis ja letztendlich aufbauen. Und der Heilige Geist ist irgendwie immer so ein bisschen unfassbar, finde ich dann dabei. Aber er ist auch die Wirkung. Dann die nächste Aussage, die ich da habe, ist, der Heilige Geist ist eine Person. Das war das, was ich gerade vorhin versucht habe, so mal in diesem Kinderhörspiel, was mir immer dazu einfällt. 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Aber das steht in Johannes 14, Vers 26. Der Tröster aber, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also da kommt zum Ausdruck, der ist völlig gleichwertig, der Heilige Geist. Gut, die nächste Frage, die ich mir dann darauf gestellt habe, warum brauchen wir den Heiligen Geist? Warum brauchen wir ihn? Das Erste, was ich da als Antwort für mich gefunden habe, ist, er macht den Glauben lebendig. Ohne den Heiligen Geist können wir Gott gar nicht wirklich erkennen oder an Jesus glauben. Da schreibt der Paulus das in 1. Korinther 12, Vers 3. Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Also wir brauchen ihn dringend. Und derjenige von euch, der Gott erkannt hat, hat das durch den Heiligen Geist erkannt. Er ist ein Geschenk. Er ist unsere Zusage, die Gott uns gibt. Das Zweite, warum wir den Heiligen Geist brauchen: er verändert unser Herz. Der Heilige Geist schenkt uns ein neues Herz und hilft uns, so zu leben, wie Gott es sich wünscht. Auch Paulus aus Galater 5, 22: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das heißt, ohne alledem, gibt zwei Schlüsse aus diesem Vers. Der Heilige Geist bewirkt das in uns, und ohne ihn können wir das nicht selber. Denn dann strenge ich mich selber an, und der eine kann ein bisschen mehr Friede halten als der andere, aber wir werden letztendlich daran scheitern, weil wir das nicht aus uns selbst können. Das kann nur der Heilige Geist letztendlich uns bewirken und sollte auch nur der Heilige Geist in uns bewirken, weil sonst kommt mit einem dieser schönen Eigenschaften wie Freundlichkeit, Güte und so weiter eine andere unschöne Eigenschaft, nämlich unser Stolz, dann dazu. Also darf ich Gott das anbefehlen, dass er die Frucht in mir wachsen lässt. Aber ich kann auch dadurch sehen, dass, wenn Frucht wächst, dass Gott in mir lebt. Das ist die andere Schlussfolgerung. Dann das Dritte, warum wir ihn brauchen: den Heiligen Geist. Er tröstet und leitet uns. Gerade in schwierigen Situationen schenkt der Heilige Geist Trost, Mut und Orientierung. Das ist das, denke ich mir, was wir wirklich erleben, dass Gott das uns wirklich schenkt, dass wir uns da die Orientierung gibt und sagt, was wir tun sollen und wie wir das tun sollen. Auch dazu ein Vers aus Johannes 14, Vers 26. Das sagt Jesus selber dort: Der Tröster, der Heilige Geist, Pünktchen, Pünktchen, da kommen noch ein paar Sätze dazwischen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das zeigt, dass Gott in unser Herz hineinspricht durch den Heiligen Geist. Das Vierte ist: er gibt uns Gaben. Das haben wir hier schon, Gaben und Früchte. Der Heilige Geist stattet jeden Christen mit besonderen Fähigkeiten aus, um anderen zu dienen. Und das, denke ich mir, ist auch sehr differenziert zu sehen. Es gibt menschliche Fähigkeiten, die Gott weiterhin nutzt, wenn wir ihn uns öffnen, und die er vielleicht auch sogar ausbaut. Aber das dürfen wir auch erleben: wenn Gottes Geist in uns lebt und in uns wirkt, werden wir auf einmal Möglichkeiten und Fähigkeiten bekommen, die wir vorher nie gehabt haben und die wir sonst vielleicht auch, wahrscheinlich so auch nie bekommen hätten. Ich lese mal aus 1. Korinther 12 dazu. Das kommt jetzt, ein ziemlich langer Vers. Nun gibt es verschiedene Gaben, aber derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Aber an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer durch denselben Geist die Einsicht vermittelt. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen, Wunder zu wirken, den anderen lässt er Weisungen Gottes verkünden. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was von Gottes Geist kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in einer nicht gelernten fremden Sprache zu reden. und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von dem einen und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Also, was ich bekomme, wenn Gott in mir wirkt, das kann ich mir wünschen, das darf ich, denke ich mir schon, aber das kann ich nicht bestimmen. Gott schenkt. Und ein Geschenk ist erstens unverdient und auch nicht unbedingt immer vielleicht das, was ich mir vielleicht gewünscht habe. Aber es ist gut. Die große Frage ist ja, wie geschieht und wann geschieht diese Erfüllung? Und was bedeutet erfüllt sein? Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, dass Gottes Geist in uns unser Denken, Fühlen und Handeln prägt, ist kein einmaliges Erlebnis, sondern ein lebenslanger Prozess. Also es hat begonnen, das, was wir heute feiern, mit dem Pfingstfest in Jerusalem. Und das beginnt bei jedem von uns, der eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und Gott sein Leben anvertraut hat. Aber es endet nicht damit. Das ist dann nicht einmal und dann ist es vorbei, sondern es ist lebenslang. So lange, wie ich Gott in meinem Leben wirken lasse. Wie geschieht das? Durch den Glauben an Jesus. Der Heilige Geist wohnt in jedem, der an Jesus glaubt. Dazu zitiere ich jetzt mal aus Epheser. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, dann kommen noch ein paar Sätze dazwischen, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also Gott hat demjenigen, der ihm sein Leben anvertraut hat, mit dem Heiligen Geist gefüllt, versiegelt. Da gibt es ganz unterschiedliche Begriffe, die die Bibel da auch nennt. Und das sind alles immer nur Versuche, etwas zu beschreiben, was echt schwer zu beschreiben ist, finde ich. Was wir uns so schwer vorstellen können. Ja, wichtig dazu ist Offenheit und Hingabe von unserer Seite. Bitte Gott, dich mit seinem Geist zu erfüllen. Sei bereit, ihm dein ganzes Leben anzuvertrauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich kann nicht bestimmen, Heiliger Geist, komm jetzt und mach mal was bei mir. Ich kann ihn aber bitten. Und dazu sollte ich die richtige Einstellung und die richtige Haltung haben. Gehorsam und Vertrauen, das sind auch zwei Punkte, die dazu wichtig sind. Lebe nach Gottes Wort und lass dich vom Geist leiten. Und dazu zitiere ich auch nochmal aus Galater 5, 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also es gibt ja viele Beschreibungen, die immer wieder versuchen, das Leben mit Gott und den Heiligen Geist auch zu erklären und uns ein bisschen näher zu bringen. Und das ist eben mit Wandel, das ist, Jesus hat das ja, glaube ich, auch mal gesagt, mit dem Anziehen, das hört sich ja, da merkt man, das sind alles so Vergleiche, die etwas versuchen darzustellen, was echt schwierig ist, denke ich mir, wirklich zu verstehen. Gemeinschaft und Gebet ist mit Sicherheit auch etwas, was ganz wichtig ist. Wenn es uns möglich ist, dann sollten wir die Gemeinschaft und das Gebet und vielleicht auch das gemeinsame Gebet als Verbindung dessen eben halt wirklich suchen. Lebe nach Gottes Wort und lass dich vom Geist leiten. Suche die Gemeinschaft mit anderen Christen und bete regelmäßig. Oft wirkt der Heilige Geist besonders in der Gemeinschaft. Das Thema Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist zentral im Neuen Testament und betrifft unser alltägliches Glaubensleben ganz direkt. Paulus schreibt in Epheser 5 dazu, Vers 18, betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge, Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt dem Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Habe ich mich auch irgendwie am Anfang gefragt, jetzt vergleicht der Paulus das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist mit Besoffensein. Ist ja, für mich ist das kein gutes Bild eigentlich, muss ich so sagen. Aber ich glaube, es zeigt, dass es etwas ist, was über uns kommt und wo wir dann, ja, wo wir uns von ihm leiten lassen können und nicht eben von einem Geist des Alkohols oder der sonstigen Drogen halt. Betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch lieber vom Heiligen Geist erfüllen. Aber das bedeutet, nicht einmal, sondern fortlaufend soll ich mich erfüllen lassen. Das griechische Verb steht im Imperativ und in der Verlaufsform. Das heißt also, lasst euch immer wieder füllen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nicht den einen Punkt und dann ist Feierabend sozusagen, dann kriege ich nichts mehr. Ich glaube, es gibt den einen Punkt und ich brauche immer wieder neu den neuen Punkt, wo Gott mich füllt. Und letztendlich, ja, kann ich da Gott nur bitten, dass er das tut, dass er das täglich, stündlich, minütlich tut und mein Leben verändert. Ich habe noch aufgeschrieben, passiv. Wir können es nicht selber machen, sondern Gott wirkt es in uns, wenn wir offen dafür sind. Lukas schreibt auf, was Jesus in den letzten Stunden seines Lebens hier auf Erden gesagt hat. Das sind, denke ich mir, die wichtigsten Worte, die werden. Das ist ja immer wieder was, was mir bewusst wird. Wenn jemand weiß, dass er nicht mehr da ist, dass er irgendwie weg ist, dass er stirbt, dann wird er im Allgemeinen ihm das Wichtigste sagen wollen. Und das hat Jesus, denke ich, mir auch getan. Das hat er nämlich, hören wir dazu, das hat er in zwei Punkten ja getan. Der Lukas beschreibt das im Lukas-Evangelium und der Lukas beschreibt das in der Apostelgeschichte. Und ich habe mal beide Abschnitte, die eben halt die kurz bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, aufgeschrieben. Lukas 24, so steht geschrieben, erklärte er ihnen, also Jesus. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für alles das und seid gewiss, dass mein Vater euch versprochen hat, sende ich auf euch herab. Bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit dieser Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden. Und dieselbe Situation, die Lukas im Evangelium beschrieben hat, das ist ja am Ende des Lukas-Evangeliums, fängt am Anfang der Apostelgeschichte, das überschneidet sich so ein bisschen, zeitlich gesehen halt wieder an. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann dein Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte, die Zeit und die Fristen dafür hat Gott, der Vater, selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen, aber ihr werdet die Kraft empfangen. Und wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis an den letzten Winkel der Erde. Also das sind ja die Punkte, die Jesus wichtig waren, dass wir das weitergeben. Das, was wir mit ihm erlebt haben. Und wenn ich mir das auch nochmal vorstelle, was in der Apostelgeschichte da ja steht, dann steht ja der Petrus auf und sagt den Leuten, ihr habt Jesus kreuzigen lassen, hat er zu den Menschen da damals gesagt. Der hat die eigentlich so gesehen ja angegriffen. Aber die Menschen haben das erlebt und haben das wirklich auch für sich angenommen, dass sie Jesus letztendlich durch ihr falsches Verhalten gekreuzigt haben. Und sind dann wirklich zu Gott umgekehrt. Und das ist, denke ich mir mal, das Entscheidende. All die Gaben, die ich vorher vorgelesen habe und auch die Früchte des Geistes, sind nicht dazu da, dass ich ein nettes Leben habe, dass es mir wohl geht, dass ich Anerkennung bekomme, sondern all das zählt nur oder bekommen wir deshalb, dass wir es einsetzen, dass Gott Menschen für sich gewinnen kann. Also die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, die soll dazu dienen, dass wir anderen Menschen letztendlich schmackhaft werden, dass sie Gott in uns erkennen. Und die Gaben, die vorher genannt worden sind, wie Sprachenrede und Auslegung und Heilung und all das, ist dazu da, dass Menschen erkennen, dass Gott sie lieb hat und dass er aber möchte, dass sie umkehren. Der Heilige Geist ist nicht für uns selber da. Er ist nicht dazu da, dass ich ein gutes Gefühl habe. Das habe ich. Ich bin mir ziemlich sicher und ich habe das auch selbst erlebt. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn der Heilige Geist da ist. Aber ich muss danach handeln dann auch. Damit endet das nicht, sondern damit fängt es erst an. Und dann lese ich euch noch den Galater 5 vor. Doch die Frucht des Geistes, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die zu Jesus gehören, haben das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden bekreuzigt. Das ist das, was letztendlich uns dann geschieht. Und das erinnert mich immer an diesen Spruch, den Luther auch mal gesagt hat, der ja mit der Taufe zusammenhängt, was ja auch so ein Bildnis dessen ist. Er sagt, ich hatte geglaubt, mit der Taufe hätte ich den eigenen Adam ersoffen, also ertränkt. Aber der Bursche kann schwimmen. Also muss ich ihn unten halten, damit er wirklich ertrinkt. Das ist das Ziel. Wenn ihr das möchtet, dass Gott euch erfüllt, dass Gott durch euch wirkt, dann sind das sozusagen die Konsequenzen und die Folgen, die daraus entstehen. Ich bete noch mit uns. Ja, Jesus, es macht mich einerseits froh, dass ich vor dir so sein kann und nicht irgendwie irgendwas tun muss, wo ich sage, da muss ich irgendwas spielen oder so, sondern ich darf mit allen meinen Gedanken, mit meinen Empfindungen, mit meinen Gefühlen zu dir kommen. Ja, und ich bitte dich für mich und für uns, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, damit wir deine Werke tun, damit wir das tun, was du dir wünschst, weil das Beste für uns und für diese Welt ist. Das ist nicht einfach, aber du hast uns deine Kraft versprochen dazu und danke, dass sie wirkt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da wirklich hilfst, dran zu bleiben und jeden Tag neu wirklich dich zu erfragen, was möchtest du, dass ich tun soll. Ich brauche das und muss da noch viel lernen. Amen.